Viele Christen wissen, dass Christus ihr Leben ist und erleben doch, wie Gesetzlichkeit, Frömmigkeitsformen und fromme Gewohnheiten ihren Alltag bestimmen. Zwischen äußerer Religiosität und innerer, geistgewirkter Gemeinschaft mit Gott besteht ein tiefgreifender Unterschied. Die Frage ist, ob unser Christsein von Regeln und Traditionen geprägt wird oder von dem lebendigen Geist, der in uns wohnt und uns in eine echte Einheit mit dem dreieinen Gott hineinführt. Der Sohn Gottes statt Religion und Tradition. Wenn Paulus sagt, dass Gott seinen Sohn in ihm offenbarte, geht es um mehr als eine neue Lehre oder eine verfeinerte Frömmigkeit. Seinen Sohn in mir zu offenbaren, beschreibt, wie der ewige Sohn Gottes in das innere Bewusstsein eines Menschen eintritt und dort zur Mitte wird. Bis dahin war für Paulus das Gesetz der Rahmen seiner Beziehung zu Gott, die Tradition der Väter war seine Sicherheit und religiöser Eifer seine Identität. Nun tritt an die Stelle all dieser Dinge eine Person, die nicht nur vor ihm, sondern in ihm steht. Der Sohn wird nicht als Gegenstand religiöser Betrachtung gezeigt, sondern als jemand, der in einem Menschen Wohnung nimmt, ihn neu definiert und aus seinem Inneren heraus zu Gott in Beziehung setzt. Gottes Absicht ist, sich selbst als der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Geist, in unser Wesen hineinzuteilen, damit er und wir organisch eins sein können. Wenn wir organisch eins sind mit dem dreieinen Gott, wird er unser Leben sein, und wir werden sein Ausdruck im Leben sein. So ist Gottes letztendliche Absicht im Universum, sich selbst in sein Volk hineinzuteilen, damit sie ein Leben und ein Ausleben des Lebens mit ihm haben. Dieses innere Offenbarwerden des Sohnes Gottes entlarvt Religion und Tradition als etwas Vorläufiges. Das Bild auf dem Berg der Verklärung macht dies eindrücklich sichtbar. Dort erscheinen Mose und Elia, das Gesetz und die Propheten, neben Jesus. Eine Stimme aus der Wolke sagt: Dieser ist mein Sohn, der Geliebte, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hört auf ihn! Danach heben die Jünger ihre Augen auf und sehen niemanden als Jesus allein. Wenn das Gesetz und selbst die größten alttestamentlichen Gestalten zurücktreten müssen, damit der Sohn allein im Blick bleibt, wie viel mehr alle Formen von Frömmigkeit, mit denen wir uns heute Sicherheit geben. Wo feste Formen, religiöse Leistungen oder Traditionen das Zentrum einnehmen, verschiebt sich der Fokus von einer lebendigen Person auf ein System. Der Sohn Gottes aber möchte in uns so gegenwärtig sein, dass alle anderen Stützen ihren absoluten Charakter verlieren und zu Hilfen werden, die ihn nicht verdecken, sondern ihn durchscheinen lassen. Jesus knüpft daran an, wenn er mit der samaritischen Frau über Anbetung spricht. Nicht der richtige Berg und nicht die richtige Form sind die entscheidenden Fragen, sondern die richtige Sphäre, Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen im Geist und in Wahrhaftigkeit anbeten. Der Ort der Begegnung ist nicht mehr ein geografischer Punkt und auch nicht eine liturgische Form, sondern der wiedergeborene Geist des Menschen. Wenn der Sohn in uns offenbar wird, wird unser innerer Mensch zu einem heiligen Raum, in dem sich der dreieine Gott mitteilt. Gesetz, Frommheitsstil und Tradition können dann ihren angemessenen Platz einnehmen, sie sind nicht mehr das Dach, unter dem wir uns verbergen, sondern gelegentliche Werkzeuge, die uns an das erinnern, was im Innersten geschieht, an die stille, aber reale Gemeinschaft mit dem Sohn. Die Perspektive verschiebt sich damit von »Was soll ich tun?« und »Wie soll ich es richtig machen?« hin zu »Wer lebt in mir und was bewegt ihn?« Der lebendige Sohn Gottes ersetzt nicht nur falsche Religion, sondern auch eine christliche Betriebsamkeit, die ihn zwar benennt, ihn aber kaum kennt. Wo er im Inneren Raum bekommt, verlieren auch fromme Fassaden ihre Anziehungskraft, weil ein anderes Licht aufgeht. Das entlastet, der Maßstab unserer Glaubenswirklichkeit ist nicht die Perfektion unserer Formen, sondern die Echtheit unserer Beziehung zu ihm. In dieser Beziehung lernt ein Mensch, Tradition zu schätzen, ohne sich von ihr definieren zu lassen, er kann Ordnungen achten, ohne sich hinter ihnen zu verstecken. Die eigentliche Würde unseres Glaubenslebens liegt darin, dass der geliebte Sohn, der dem Vater wohlgefällt, in uns lebt und unser Inneres zu einem Ort macht, an dem Gottes Freude wohnt. Seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn als das Evangelium unter den Heiden verkünde, beriet ich mich nicht sogleich mit Fleisch und Blut. Während er noch sprach, siehe, da überschattete sie eine hell leuchtende Wolke, und siehe, eine Stimme sagte aus der Wolke, dieser ist mein Sohn, der Geliebte, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Hört auf ihn! Wo der Sohn Gottes im Inneren zur Wirklichkeit wird, verlieren Gesetzlichkeit und bloßes Traditionschristentum an Macht. An ihre Stelle tritt eine schlichte, aber tiefe Beziehung, in der Jesus selbst der Maßstab und die Freude des Herzens ist. Der Geist als neues Wesen unseres Lebens. Wenn der Sohn Gottes in uns offenbart wird, bleibt er nicht als bloßer Gast in unserem Inneren. Paulus beschreibt, dass Christus selbst in ihm lebt. Ich bin mit Christus gekreuzigt, und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Derselbe Christus, der uns von außen her begegnet, wird als Geist in uns wirksam. In den Galaterbrief hinein sagt Paulus, dass die Gläubigen den Geist empfangen haben, nicht durch Werke, sondern durch das Hören des Glaubens. Der Geist, von dem er spricht, ist kein unpersönliches Fluidum, sondern die letztgültige Verwirklichung des dreieinen Gottes, der Sohn Gottes aus Kapitel 1 und Christus aus Kapitel 2, jetzt als lebengebender Geist erfahrbar. So wird das, was Gott über uns beschlossen hat, zu einer inneren Gegenwart, die unsere Identität und unser Empfinden tiefgreifend verändert. In Kapitel 1 haben wir den Sohn Gottes, der in uns geoffenbart wird, und in Kapitel 2 Christus, der in uns lebt. Hier in Kapitel 3 macht Paulus jedoch deutlich, dass der, den wir empfangen haben, der Geist ist. Der Geist in Kapitel 3 ist derselbe wie der Sohn Gottes in Kapitel 1 und Christus in Kapitel 2. Wenn Paulus über die Offenbarung in den Kapiteln 1 und 2 schreibt, spricht er von Christus. Wenn er sich aber in Kapitel 3 und in den folgenden Kapiteln unserer Erfahrung zuwendet, betont er den Geist. Damit tritt eine andere Wesensmitte in unser Leben ein. Paulus stellt das Fleisch und den Geist einander gegenüber, ich sage aber, wandelt durch den Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches auf keinen Fall erfüllen. Vor der Wiedergeburt war das Fleisch unsere gefallene, sich selbst drehende Natur, das beherrschende Prinzip unseres Daseins. Es prägte unser Denken über uns selbst, unser Reagieren auf andere und unsere Hoffnung für die Zukunft. Wenn aber der Geist des Sohnes in unsere Herzen gesandt wird, wie es an anderer Stelle heißt, sind wir nicht nur rechtlich Kinder Gottes, sondern tragen sein Leben in uns. Dann kann dieselbe Handlung, etwa ein Dienst, ein Wort der Freundlichkeit, ein Akt der Hingabe, aus zwei völlig verschiedenen Quellen kommen, aus dem Fleisch oder aus dem Geist. Entscheidend ist nicht zuerst, ob etwas religiös respektabel erscheint, sondern woraus es fließt. Paulus beschreibt in Galater 5 nicht nur diese zwei Quellen, sondern ihre Auswirkungen. Die Werke des Fleisches sind offensichtlich, und ihnen stellt er die Frucht des Geistes gegenüber. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Früchte entstehen nicht durch Anstrengung, sondern durch Leben, das in einem Baum wirkt. So verhält es sich mit dem Geist als Wesen unseres Lebens. Wo er zur inneren Substanz wird, verwandelt sich die Atmosphäre eines Menschen. Liebe wird nicht mehr zu einem Programm, das man sich auferlegt, sondern zu einem Ausdruck des inneren Lebens. Freude ist nicht mehr an ideale Umstände gebunden, sondern wächst aus der Gewissheit, dass Christus in uns lebt. Die aber des Christus Jesus sind, haben das Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Dieses Wort zeigt, dass das alte Wesen nicht schrittweise veredelt wird, sondern am Kreuz sein Ende gefunden hat. In der Erfahrung lernen wir jedoch erst nach und nach, uns nicht mehr vom alten Zentrum befehlen zu lassen. Je mehr wir den Geist als unser inneres Wesen anerkennen, desto mehr verliert das Fleisch seine definierende Kraft. Das bedeutet keine innere Spaltung, sondern eine stille, aber reale Umprägung unseres Daseins. Wir werden von innen her menschenfreundlicher, wahrhaftiger und freier, nicht weil wir uns dazu zwingen, sondern weil der verarbeitete dreieine Gott uns durchdringt. Daraus erwächst eine stille Ermutigung. Unser täglicher Wandel ist nicht darauf angewiesen, dass wir unser altes Ich mühsam verbessern, sondern darauf, dass wir uns der Tatsache stellen, dass ein neues Leben in uns wohnt und das Recht hat, unser Wesen zu prägen. Ich sage aber, wandelt durch den Geist, und ihr werdet die Begierde des Fleisches auf keinen Fall erfüllen. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue. Den Geist als Wesen unseres Lebens zu haben heißt, den inneren Standort zu wechseln, weg von einem Ich, das sich selbst erhalten muss, hin zu Christus, der in uns lebt und aus dem heraus Liebe, Friede und Treue wie eine Frucht wachsen dürfen. Der Geist als Weg zu Gottes Ziel. Paulus geht noch einen Schritt weiter, wenn er sagt, wenn wir durch den Geist leben, lasst uns auch durch den Geist wandeln. Er unterscheidet zwischen dem Leben, das wir durch den Geist empfangen haben, und dem Weg, auf dem dieses Leben sich bewegt. Der Geist ist nicht nur die innere Substanz unseres Daseins, sondern auch die Spur, auf der wir gehen. Für die Galater war das Gesetz sowohl Inhalt als auch Weg, es definierte, was sie sein sollten, und legte fest, wie sie zu gehen hatten. Paulus ruft sie aus dieser Umklammerung heraus, indem er den Geist als neue Instanz einführt, die beides übernimmt, das Wesen des Lebens und die Führung des Weges. In der ersten Art, im Geist zu wandeln, nehmen wir den Geist als die Essenz unseres Lebens. Dann wird alles, was wir sind, alles, was wir tun und alles, was wir haben, durch den Geist als unsere Essenz bestimmt sein. Das bedeutet, dass unsere Essenz der dreieine Gott sein wird, der verarbeitet wurde, um zu unserem Bestandteil zu werden. Damit wird der Geist zum beherrschenden Prinzip unseres alltäglichen Wandels. Er ist kein zusätzliches Korrektiv neben vielen anderen, sondern der innere Maßstab, der zeigt, was mit Christus übereinstimmt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Dieses Geleitetwerden ist nicht gesetzlos, sondern eine tiefere Ordnung, der Geist schreibt die Gedanken Gottes nicht auf steinerne Tafeln, sondern in das Herz. Entscheidungen im Verborgenen, Umgang mit Zeit, Geld, Beziehungen, auch unser Verhalten im Gemeindeleben, sie alle bekommen eine andere Qualität, wenn nicht Normen und Erwartungen das letzte Wort haben, sondern der inwohnende Geist. Er führt nicht primär durch spektakuläre Eingebungen, sondern durch ein stilles Ja und Nein in unserem Inneren, das uns in Übereinstimmung mit Christus hält. So wird unser Weg nicht von außen her begradigt, sondern von innen her geordnet. Der Geist ist wie eine Spur, auf der Gott uns zu seinem Ziel führt, ohne dass wir den Gesamtplan überblicken müssten. Schritt für Schritt lernt ein Mensch, sich diesem inneren Leitsystem anzuvertrauen. Wo das geschieht, tritt etwas Bemerkenswertes ein, der Weg des Gehorsams wird nicht enger, sondern weiter. Das Gesetz kann nur sagen, was verboten oder geboten ist, der Geist öffnet dagegen Räume, in denen Liebe, Kreativität und Dienst freigesetzt werden, ohne sich vom Ziel zu entfernen. Auf diese Weise wird unser Leben, unser Dienst, unser Gemeindeleben zu einem Weg, auf dem der dreieine Gott nicht nur in uns wohnt, sondern sich durch uns bewegt. Am Ende steht nicht ein perfekter Lebensplan, den wir vorweisen könnten, sondern ein vollendetes Ziel, das Gott selbst erreicht, Menschen, die innerlich von seinem Geist geprägt sind und äußerlich in seinen Spuren gehen. Der Geist als Weg nimmt uns die Last, alles selbst berechnen zu müssen, und schenkt uns die Freiheit, in kleinen Schritten treu zu sein. In dieser Treue erfahren wir, dass Gottes Ziel nicht jenseits unseres Alltags liegt, sondern mitten in ihm. Jeder unscheinbare Gehorsam gegenüber dem inneren Drängen des Geistes ist ein Schritt auf der Spur, die zu Christus als unserem Anteil und unserer Freude führt. So wächst eine stille Zuversicht, wer vom Geist her lebt und durch den Geist wandelt, wird nicht am Ziel vorbeigehen, denn Gottes eigener Geist ist zugleich der Inhalt unseres Lebens und der Weg, auf dem er uns heimführt. Wenn wir durch den Geist leben, lasst uns auch durch den Geist wandeln. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, seid ihr nicht unter Gesetz. Wo der Geist sowohl Inhalt als auch Weg unseres Lebens ist, wird unser Alltag zu einem geführten Weg, nicht von äußeren Regeln dominiert, sondern von einer inneren Übereinstimmung mit Christus, die uns sicher zu Gottes Ziel trägt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.